Ja, vielen Dank für die Einladung. Meine Frau und ich, wir kommen gerne hierher. Hat immer etwas Besonderes. Hört man mich?
Noch nicht ganz.
Ja, zum Reinbeißen.
Am besten.
Ja, also wir sind gerne hier, hat immer was Besonderes hier bei euch auf der Rangerwiese zu sein. Open Air, nette Menschen, tolles Setting und ja, ich freue mich. Und möchte euch einladen, dass wir uns auf einen sehr bekannten Text aus dem Lukas-Evangelium einlassen heute Abend. Aus dem 5. Kapitel im Lukas-Evangelium, die Verse 1 bis 11, der sogenannte Fischzug des Petrus. Und ich lese hier die nach der Hoffnung für alle diese Verse uns vor. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten, aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch Ernest Hemingway kennen. Nicht persönlich, aber den Dichter und vielleicht auch seine Erzählung, mit der er Weltruhm erlangte, nämlich Der alte Mann und das Meer. In dieser Erzählung wird uns berichtet von einem Mann, der jeden Tag auf das Meer hinausfuhr, um Fische zu fangen, Jahr für Jahr, und auf den Fang seines Lebens wartete, den Fisch, den Fang irgendwann zu machen. Und nach vielen Jahren war es dann soweit, er fing einen riesengroßen Fisch, den er gar nicht in sein Boot hineinnehmen konnte, sondern nahm diesen Fisch längsseits des Bootes und fuhr mit diesem großen Fang wieder zurück an Land. Und als er dann am Bootssteg ankommt, muss er feststellen, dass nur noch das Gerippe übrig geblieben ist. Alles andere hatten unterwegs die Haie gefressen. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, dir und mir. Wir wollen den Fang unseres Lebens machen. Vielleicht den Mann, die Frau, den Job, das Haus, das Auto, den Urlaub. Wo wir denken, wenn ich das habe, dann habe ich wirklich den Fang meines Lebens gemacht. Und dann sind wir unterwegs auf der Suche, was das sein kann und wo das sein kann und mühen uns und engagieren uns in unterschiedlichen Bereichen und merken doch über kurz oder lang, irgendwie ist es das nicht. Vielleicht haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, dass wir tatsächlich nur noch mit dem Skelett unterwegs waren und merken, wir müssen noch mal ganz neu überlegen, wie der Fang des Lebens aussehen kann. Der alte Mann und das Meer. Die Bibel erzählt uns hier von einem jungen Mann und dem Meer, dem See Genezareth. Ja, Simon Petrus mit seinen Gefährten, die auch hinausfahren, den Fang ihres Lebens machen wollen, aber an diesem Tag nichts gefangen haben und entsprechend mit langem Gesicht am Ufer stehen und den Menschen, die kommen, um was zu kaufen, um Essen zu kaufen, sagen müssen, heute gibt's nichts, wir haben leider nichts gefangen. Entsprechend deprimiert sind sie. Und unsere Geschichte hier im Lukas-Evangelium beginnt mit zwei Booten, die erwähnt werden, und am Ende werden sie wieder erwähnt. Sie bilden quasi den Rahmen um diese Geschichte, die uns von Jesus und den Jüngern erzählt wird. Zwei Boote am Anfang. Wer sich da ein bisschen hineinversetzen will, ja, die Wellen, die plätschern so an die Planken, und am Ende liegen diese Boote wieder da, die Sonne geht unter und das Wasser klopft wieder an, als wollte es so eine Verheißung oder in dieser Richtung etwas weitergehen. Die Fischer sind da, sie warten im Wasser, sie waschen ihre Netze, sie sind beschäftigt, sie sind frustriert. Und dann kommt Jesus und hat eine Idee, weil so viele Menschen da sind, die Fisch kaufen wollten, die ihn hören wollten, sagt er Simon Petrus, lass uns ein bisschen aufs Wasser fahren, damit die Menschen mich besser hören. Und Simon Petrus schlägt diese Bitte nicht ab und die Situation klärt sich. Er kann reden, er kann predigen, die Leute können hören. Erstmal ist alles wunderbar. Und es kann dann losgehen. Und das ist das Erste, was mir auffällt hier in dieser Geschichte. Die Jünger haben etwas, besitzen etwas, wie jeder von uns. Jeder von uns hat Eigentum, vielleicht ein paar Groschen auf dem Sparbuch, vielleicht etwas anderes, Zeit, Kraft, Ideen. Und als Jesus das gebrauchen kann, die Jünger haben Boote, als Jesus diese Boote gebrauchen kann, bittet er Simon Petrus und Simon Petrus gibt es ihm, stellt ihm das Boot zur Verfügung. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt im Neuen Testament und in der Bibel überhaupt, dass Jesus manchmal an unsere Tür klopft und sagt, bitte gib mir etwas von deiner Zeit. Bitte gib mir etwas von deinem Geld. Bitte gib mir, wie hier in der Geschichte, ein Boot oder gib mir vielleicht etwas ganz anderes. Und unsere erste Reaktion ist, ach du liebe Zeit, dann habe ich ja nichts mehr. Oder ich habe nur so wenig, da kannst du doch eigentlich gar nichts mit anfangen. Aber es kann so nützlich sein für das Reich Gottes, für andere, wenn wir das Wenige, das wir haben, Jesus zur Verfügung stellen. Wir kennen sicherlich die Geschichte, wo viele Menschen zusammengekommen waren und Hunger hatten. Und ein Junge kommt und sagt, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Und jeder von uns würde denken, ach du liebe Zeit, damit kann man nichts anfangen. Aber Jesus macht aus diesem Wenigen viel, macht aus diesem Wenigen so viel, dass 5000 Menschen satt werden. Und deswegen dieser erste Gedanke, wenn Jesus an dein Herz klopft oder deine Gedanken klopft und sagt, gib mir etwas von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deinem Geld, von deinem Know-how, von was auch immer du hast, dann lass es ihm, stell es ihm zur Verfügung. Dann denk nicht, das ist zu wenig, was kann man damit anfangen, sondern stell es ihm zur Verfügung und Jesus wird es segnen. Jesus wird es zum Segen setzen für viele Menschen und du wirst auch gesegnet werden. Und das ist das Zweite, auf was ich eingehen will. Man sollte nicht denken, dass Jesus sich etwas nimmt und dann sagt, ciao. Im Gegenteil, Jesus nützt die Menschen nicht aus, damals nicht. Und auch heute nicht. Jesus benutzt nicht einfach etwas von dem, was wir haben und zieht dann weiter, sondern seine Art ist es, dass er sich nicht schenken lässt. Und wir haben es eben gehört, die Jünger fahren dann nochmal hinaus und fangen so viele Fische, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie die an Land bringen sollen. Das ist die Art Gottes. Du gibst Gott etwas von dem, was du hast und Gott segne dich. Vielleicht merkst du es gar nicht im ersten Moment und sagst, wo kommt denn der Hunderter her? Aber vielleicht merkst du es irgendwie dann doch, dass du sagst, ich wurde ja schon lange nicht mehr geblitzt, da habe ich ja eine Menge gespart. Oder meine Waschmaschine, die ist jetzt schon 15, 17, 21 Jahre alt und läuft immer noch. Oder Schuhe oder keine Ahnung was. Also wenn man mal ein bisschen aufpasst und ja, nach oben die Fühler ausstreckt, stellt man fest, ich gebe dir Gott nach von dem ab, was du mir sowieso schenkst, nach dem, was du fragst. Und du lässt mich dann nicht hängen, sondern versorgst mich. Das ist erstaunlich. Aber das ist seine Art. Und ja, möchte dir Mut machen, da die Fühler auszustrecken, die Ohren aufzustellen, wo Jesus in deinem Leben anklopft und sagt, bitte stell mir dies oder das zur Verfügung. Und dann lesen wir hier in unserem Abschnitt, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Also nicht auf eigene Faust, nicht weil sie Lust und Laune haben, sondern weil Jesus ihnen sagt, jetzt fahrt nochmal hinaus, verlassen Sie sich auf das, was er sagt. Auf meinem Schreibtisch liegt so eine Glassicht, Folie oder was, alle möglichen Dinge unten drunter, Kalender 2022, 2023, dies und das und jenes. Und oben in der Ecke so ein kleiner Zettel und da steht drauf, frage doch zuerst nach einem Wort des Herrn. Steht im Alten Testament, 1. Chronike, irgendwas. Frage doch zuerst nach einem Wort des Herrn. Das ist mir so wichtig geworden, das gelingt nicht immer, mache ich auch nicht immer, aber ich will es mehr und mehr einüben, dass ich bei den Entscheidungen, die zu treffen sind, nicht nur im Dienst, auch privat, hören möchte, Gott, was sagst du? Und gib mir irgendeinen Wink, dass ich weiß, was deine Gedanken sind. Und hier lesen wir es eben, auf dein Wort hin. Gott, weil du es gesagt hast, mache ich das. Und ich will mich auf dich verlassen und ich nehme dich auch beim Wort. Lass dich bitte nicht lumpen, sondern steh dazu, damit deine Verheißung in meinem Leben auch sichtbar wird. Auf dein Wort hin. Manchmal sind wir frustriert als Christen in unserem Alltag, frustriert, vielleicht auch im Gemeindeleben, frustriert, vielleicht im Job, vielleicht in der Ehe, vielleicht auch mit uns selbst nicht ganz im Reinen. Und dann ist es so wichtig, dass wir am Ende unserer Kraft, am Ende unserer Weisheit, am Ende mit unseren Fragen, wo wir keine Antwort haben, sagen, auf dein Wort hin will ich jetzt dies oder das tun. Bitte rede du und dann handle ich nach dem, was du mir sagst. Auf dein Wort hin, sagt Simon Petrus, lang genug habe ich mich selbst gemüht, abgerackert, ja, mit diesem Fangen und Netze leer und wie dieser alte Mann und das Meer, ja, gefahren, gefahren, gefahren und doch nichts bekommen. Und dann ist das Netz übervoll. Dann ist es übervoll. Vielleicht jetzt nicht monetär, ja, dass wir plötzlich alle super reich sind. Aber es wird voll, unser Herz ist voll, da wo wir auf Gottes Wort uns verlassen und in den kleinen Fragen des Alltags das tun, was er sagt. Und dann holen sie die Gefährten und die helfen mit und staunen mit. Und wir staunen, wenn wir diese Geschichte wiederholt lesen und denken, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ihr wisst es ja auch, na, am helllichten Tag fährt keiner raus. Aber wenn Jesus sagt, doch, mach das, dürfen wir uns auf ihn verlassen. Und dann öffnet er die Schleusen des Himmels und man staunt, was möglich ist, wenn wir unter seiner Regie arbeiten. Zum ersten Mal arbeitet Simon Petrus unter der Regie von Jesus und was passiert? Er geht in die Knie. Er geht in die Knie oder geht auf die Knie. Eine neue Erfahrung für ihn. Er ist überwältigt von dieser Gnade. Er ist überwältigt von dieser Großzügigkeit, er ist überwältigt von dem Wunder, wahrscheinlich auch überwältigt von dem, was Jesus sagt und wie er ist und welche Atmosphäre er ausstrahlt. Und die Bibel sagt, ein Schrecken hatte ihn erfasst. Vielleicht geht es euch ähnlich, mir geht es manchmal so, wenn ich merke, und jetzt bist du Jesus besonders nah, dann kriege ich eine Gänsehaut. Und manchmal laufen auch die Tränen und ich weiß gar nicht, wie ich es fassen soll. Aber je näher wir Jesus kommen, desto mehr wird auch dieser Schrecken, diese Gänsehaut im positiven Sinne uns erfassen. Vielleicht im Lobpreis, ja, wenn wir Gott begegnen, die Augen schließen, uns ausrichten auf ihn oder in der Stille, in der Woche irgendwo nochmal Gott begegnen wollen. Ein Schrecken hatte ihn erfasst. Was ist das für ein Schrecken? Sie merkten, dass alles in ihrem Leben plötzlich vergeblich schien und dass es nur auf eins ankommt, nämlich mit diesem Jesus unterwegs sein, mit diesem Jesus unter seiner Regie, unter seiner Leitung arbeiten, tun, wirken, ihn im, wie soll ich sagen, im Rücken zu haben und so das Leben zu gestalten. Und er sagt, ich schäme mich vor dir, geh du weg, wir passen nicht zusammen, du bist der Heilige, ich bin der Sünder, lass uns bitte auf Distanz gehen. Ja, am Ufer stehen, wie hier in dieser Geschichte. Ja, Jesus sitzt im Boot da irgendwo und predigt und die Leute stehen am Ufer und haben barfuß, ja, platschen so ein bisschen mit den Füßen im Wasser. Es ist nicht so dramatisch. Ja? Man hat ausreichend Abstand, es ist nett und schön und die Sonne scheint und man hört sich das an und ja, mal gucken, ich weiß nicht. Aber wer mit Jesus im Boot ist, wer mit Jesus nicht auf so einem Tanker oder was, sondern in so einem Ruderboot ist und seine unmittelbare Nähe erlebt, der wird feststellen, ja wow, ich bin ein sündiger Mensch und du bist der Heilige und mich erfasst dieser Schrecken, der mich aber nicht wegtreibt von ihm, sondern der mich in seiner Nähe hält. Und manchmal will man vielleicht lieber wieder zum Ufer, lieber wieder auf Abstand, weil einem das zu nah ist, wenn Jesus dann auch sagt, gib mir was von deiner Zeit, gib mir was von deinem Geld, bring dich hier oder da ein. Da denken wir, ja, die am Ufer, die haben es gut, ne? Die stehen da und planschen ein bisschen im Wasser und das war's dann. Man will keinen, der einem den Spiegel vorhält. Jesus tut das, sagt ab und zu, schau mal an deinem Charakter, da gibt es noch manches zu tun und zu verändern und zu verbessern. Wer Jesus begegnet, der merkt, an mir klebt Sünde. Er merkt, da ist so vieles, was noch geklärt werden muss, geheiligt, gereinigt, in Ordnung gebracht werden muss. Und ich glaube, dass unsere Zeit, auch unsere Kirchen, unsere Gemeinden, diesen Moment brauchen, diesen Moment der Begegnung mit Jesus, diese unerschrockenen Fischer, die jetzt im Boot, ja, erschrocken sind sie auch, unerschrocken auch, das aushalten müssen. Die Nähe, unmittelbare Nähe Gottes und dieses Bekenntnis, ich bin ein sündiger Mensch. Unsere Zeit braucht diese Menschen, die umkehren, die neu starten, für sich mit anderen sagen, ja, Aufbruch, Jesus, mit dir in die Zukunft, weil alle eigenen Wege, alle eigenen Fänge doch irgendwie nicht das bringen, was wir uns erhofft haben. Und hier bei den Jüngern wird deutlich, ihr Lebensinhalt, was bisher ihr Leben ausgemacht hatte, wird zweitrangig und sie entdecken das A und O oder den, der das A und O ist. Was macht Jesus, der die erschrockenen Jünger sieht, der die Gänsehaut sieht, der diesen Blick sieht, du heilig, ich unheilig? Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, schau nicht auf dich, schau nicht auf dein Leben, schau nicht auf die Umstände, schau bitte auf mich. Schau nicht auf das, was du gelebt hast oder geliebt hast oder was für dich A und O und Relevanz war, sondern schau auf mich. Und jetzt beginnt etwas Neues. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und dann bringen sie die Boote ans Land und verlassen alles, worauf sie sich bisher verlassen hatten. Ja, es war ja ihr Kapital gewesen, damit hatten sie gearbeitet, es war ihr Job, es war ihr Einkommen und verlassen sich komplett auf ihn, hatten etwas Besseres, etwas Neues gefunden, ein neues Boot, eine neue Aufgabe, ein neues Netz, ein größeres Ziel. Ja, wie soll man solche Leute nennen? Sind es Aussteiger? Sie steigen nicht aus, weil sie überdrüssig sind, weil sie keine Lust mehr haben auf ihren Job, sondern sie steigen aus, weil sie überwältigt sind, weil sie platt sind, weil ihre Dämme gebrochen sind von dieser Liebe, Freundlichkeit, Gegenwart Gottes, der ihnen in Jesus begegnet ist. Und weil sie merken, darauf will ich alles setzen, alles, was ich habe. Gott, den sie vielleicht an den Rand gedrängt hatten, der für sie nicht wirklich eine Relevanz hatte, der aber jetzt sie in die Knie gehen ließ und dem sie ihre Schuld bekannten und sagten, du bringst in mein Leben einen neuen, unerkannten Reichtum und der ist mir wichtiger als alles andere, was es gibt. Alles andere war klein dagegen, nicht unwichtig auch. Ja, wir haben ja auch viele, so müssen der Arbeit nachgehen und so weiter. Aber in der Begegnung mit Jesus stellen wir fest, hier haben wir nochmal einen Schatz, der auch unsere Seele nährt, mich nährt auf eine andere Art und Weise als das, was mir in dieser Welt geboten wird. Na, die Luftfeuchtigkeit lässt die Blätter kleben. Ja, möchte zum Schluss kommen. Der junge Mann am Meer findet einen neuen Lebenssinn, nicht mehr im Besitzen und Haben von Booten und Fischen, von Gewinnen, sondern findet seine Erfüllung darin, dass er sich verschenkt, dass er das, was er hat, Gott zur Verfügung stellt, verleiht und sich dem anvertraut, der seinem Leben eine neue Perspektive und einen neuen Ausblick gibt. Und das wünsche ich uns. Das ist nicht Neues für uns. Wir kennen das, wir wissen das, und doch lohnt es sich, das immer wieder auch mal nochmal neu zu hören. Positionsbestimmung, wo stehe ich? In meiner Beziehung zu Gott stehe ich auch ein bisschen abwärts da am Ufer und plätscher mit den Füßen ein bisschen im Wasser und denke, ja, nett, und das war's. Oder lasse ich mich wirklich darauf ein, sage, ja, Jesus, ich will mit dir ganz dicht im Boot sein und ich will dieses Gänsehaut-Feeling ganz neu haben und ich will das, was du von mir forderst oder haben willst, dir gerne geben und will auch erleben, wie du mein Leben wieder reich machst, wie du mich segnest, wie es ein Überfluss da ist, ein Überfluss deiner Gegenwart und damit auch eine Freude und eine Zufriedenheit, die der Alltag so in dieser Form uns kaum bieten kann. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir das neu entdecken, neu erleben, neu erfahren, heute, morgen und die nächste Woche. Und da möge Gott uns segnen. Amen.